Hier ist sie. Versprochen ist versprochen. Die angekündigte Sonderfolge zum japanischen Aktienmarkt. Japan, vielleicht nicht nur das Land der aufgehenden Sonne, sondern auch das Land des aufgehenden Aktienmarktes. Wer weiß. Sie bekommen von mir heute eine ausführliche und detaillierte Analyse zu diesem Sonderthema. Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit der inzwischen 14. Ausgabe von Winklers Wochenschluss. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet, wie gerade angekündigt, Japan, Land des aufgehenden Aktienmarktes, Fragezeichen. Wir haben Freitagnachmittag, den 28. März. Mein Name ist Michael Winkler. Wie immer, Sie kennen mich. Herzlich willkommen. Bevor wir direkt in das Thema Japan einsteigen, ich hatte Ihnen am Mittwoch ein kurzes Update zu den zarten Kaufsignalen am amerikanischen Aktienmarkt gegeben. Die Indizes Nasdaq 100 hatte bei 20.200 seine 200-Tage-Linie erreicht. Der S&P 500 hatte seine 200-Tage-Linie erreicht. Wir wollten kurz drüber schauen, wie es weitergeht oder weitergegangen ist. Und wir sind erst einmal abgeprallt. Nasdaq momentan etwa 19.700. Das heißt, dieser Bodenbildungsprozess nach diesen starken Rückgängen, der dauert ein bisschen, es kommt keine direkt scharfe Rallye, also alles ein bisschen komplexer, ein bisschen schwieriger. Und die andere Kernaussage, die ich Ihnen gegeben hatte, die galt dem DAX. Da sagte ich unten 22.200, oben 23.500, dazwischen neutral. Wo sind wir? Freitagnachmittag 22.500, also kein Handlungsbedarf. So, lassen Sie uns doch direkt in das japanische Thema einsteigen. Und für die Jüngeren unter Ihnen muss ich ein bisschen von der Geschichte des japanischen Aktienmarktes erzählen, weil sie extrem spannend ist und auch erklärt, in welcher Situation wir heute angekommen sind. Und mein Blick geht zurück bis in die 70er Jahre. Einige werden oder vielleicht viele werden von Ihnen noch gar nicht geboren gewesen sein. Aber schauen wir doch einmal drauf, in welcher Phase der japanische Aktienmarkt sich damals befand. Der MSCI Japan, also wir schauen heute auf zwei Indizes. Der eine ist der MSCI Japan, der andere ist nachher der Nikkei 225, den man als Privatinvestor eher kennt. Aber wir starten hier mit dem MSCI Japan. Anfang der 70er Jahre ein Indexstand von 100 und dann ging es per Saldo 20 Jahre, also genau gesagt 19 Jahre bis Ende 1989 auf einen Indexstand von 1700 Punkten steil nach oben. So, und was ist genau in diesen 20 Jahren, vor allem im zweiten Teil dieser 20 Jahre, also 1980 bis 1989, passiert? Damals war Japan gefühlt, man mag es heute kaum glauben, der wichtigste Aktienmarkt der Welt. Auf dem Höhepunkt seines Erfolges 1989 hatte der japanische Index ein Gewicht, ein Anteil im MSCI World von ca. 30%, ein Drittel fast. Wie ist das zustande gekommen? Im Nachhinein sieht man es immer, wenn es zu einer Blasenbildung, einer Bubble gekommen ist. Ja, und genau das ist damals passiert. Es gab eine wirtschaftliche Blase mit einer massiven Überbewertung von Immobilien und Aktien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des japanischen Marktes lag damals bei größer 60. Viele einzelne Titel, dreistellige KGVs. Dazu kommt auch der Immobilienmarkt und ganz häufig sind Immobilienmärkte Auslöser für Krisen. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, es gab Schlagzeilen, dass sozusagen die Immobilie, das Gelände des japanischen Kaiserpalastes ungefähr so viel wert sein sollte wie ganz Kalifornien und ähnliche Teile. Also im Nachhinein ist einem dann klar, dass da irgendetwas nicht gestimmt hat. In dem Moment hat man das irgendwie akzeptiert. In den USA, in New York, waren die Japaner und haben gefühlt alle Immobilien weggekauft. Also man hatte das Gefühl, Japan übernimmt die Weltherrschaft, Japan beherrscht die Welt, Japan kauft die Welt auf. Es gab unzählige Seminare und Ratgeber über das japanische Geschäftsmodell, den japanischen Lebensstil, das japanische Erfolgsmodell. Und im Endeffekt hat sich das alles als eine einzige große Blase herausgestellt. Wie kam die zustande, dieses übermäßige starke Wachstum, diese starken Kursanstiege? Naja, es ist wie immer an den Kapitalmärkten. Wie können Blasen entstehen? Durch viel billiges Geld. Also es gab Liquidität im Überschuss, wir hatten extrem niedrige Zinssätze, wir hatten eine sehr lockere Geldpolitik, wir hatten nur eine geringe Regulierung und das führt dann häufig zu Auswüchsen. Und die Auswüchse waren ein zu starkes Wachstum, eine übermäßige Spekulation und dies alles kulminierte in Ende 1989 auf diesem Höchststand, gut 1700 Punkte im MSCI Japan oder wir hatten das damals die knapp 40.000 Punkte im Nikkei-Index. So, und wie ging es weiter? Ja, das Platzen der Blase Anfang der 90er, Überschrift, der Kollaps und das verlorene Jahrzehnt. Per Saldo sind die japanischen Aktienkurse 20 Jahre lang gefallen, also nicht am Stück, aber erst nach 20 Jahren, nämlich im Jahr 2012, hatten sie ihren Tiefstand erreicht. Der MSCI Japan ist von 1700 bis auf etwa 450 Punkte gefallen. Wie kam das wieder zustande? Naja, auch wie so häufig, wenn eine Blase zu groß, zu stark wird und man möchte sie dann doch in den Griff bekommen und regulieren, kommt es zu Zinsanhebungen. Die japanische Notenbank hat damals begonnen, Zinsen zu erhöhen, das Geld teurer zu machen. Das führte in diesem ganzen aufgeblasenen Ballon per Saldo dazu, es kam zu Kurszusammenbrüchen, es kam zu einer langen ausgeprägten Rezession, es kam zu einer Banken- und Finanzkrise über viele, viele Jahre. Mit dem Ergebnis zusätzlich noch, die eventuell damals zu hohe Inflation, die man auch in den Griff bekommen wollte, endete in einer langjährigen Deflation und einer nur geringen Erholung der japanischen Wirtschaft und eben auch nicht des Aktienmarktes in den 2000ern hinein. So, und der Tiefpunkt des Aktienmarktes im Jahr 2012, zu dem Zeitpunkt hatte der japanische Aktienmarkt im MSCI World kein Gewicht mehr von 30 Prozentpunkten, sondern nur noch rund von 7 Prozent. So, und hier sieht man ganz klar und sehr hart, wenn eine richtige Blase mal platzt, dann ist das nicht in 2-3 Jahren erledigt. In Japan hat es Dekaden gedauert, 20 Jahre bis zum Tiefstand. Und wir kommen in die dritte Phase seit etwa 2012, die habe ich getauft, die Normalisierung seit den 2010er Jahren, Überwindung der Krise. Und nach der globalen Finanzkrise, also das war dann eher eine amerikanische Krise des amerikanischen Immobilienmarktes, so ab 2010, 11, seitdem kennen wir ja fast nur noch steigende Aktienkurse. Wir haben jetzt gute 15 Aktienjahre hinter uns in der westlichen Welt und eben auch im japanischen Markt. Bedeutet, der MSCI Japan ist von seinem Tiefstand im Jahr 2012 von 450 auf heute wieder 1700 Punkte angestiegen. Also er hat ganz normal an der weltweiten Aktienhosse der letzten 15 Jahre mit partizipiert. Und hier sehen wir es auch sehr schön mit dem Erreichen der 1700er Marke im Index. Es hat über 40 Jahre gedauert, bis der japanische Aktienmarkt auf Indexebene wieder sein Niveau von Ende der 80er Jahre erreicht hatte. Das sind ganz klare Zahlen und ganz klare Aussagen. Aktuell liegt das Gewicht im MSCI World bei etwa rund 5%. Und wir sind heute dabei, darüber zu sprechen, dass Japan wieder ein mehr oder weniger normaler Aktienmarkt geworden ist. So viel mit dem Griff in die Geschichtsbücher bis in die 80er Jahre hinein, um die heutige Situation, in der wir uns befinden, zu erläutern. Und wir haben ja einige Rahmenbedingungen. Schauen wir doch nochmal auf das Gewicht des japanischen Aktienmarktes. Wenn ich auf den MSCI World schaue, sehen wir unverändert aktuell mit über 70% Gewicht die USA. Und der zweitwichtigste Markt, Einzelmarkt, ist eben mit gut 5% der japanische. So, dann kommt nämlich mit 3,5% UK, 3% Kanada, dann kommen die Europäer alle im Bereich von 2%. Also auf Einzelländerbasis ist der japanische Aktienmarkt eigentlich der zweitwichtigste der Welt. Man redet aber sehr selten darüber und man hat wahrscheinlich auch sehr häufig gar keine japanischen Aktien in seinem Portfolio. Ob das richtig ist und wie es ausschauen sollte, dazu kommen wir gleich. Ich nannte Ihnen gerade über 10 Jahre Deflation in dieser Krise, die wir hatten. Wir schauen einfach mal auf die Inflationsrate eben bis Mitte der 80er Jahre zurück in Japan. Und in der Grafik schön zu erkennen, die rote horizontale Linie, die ich Ihnen eingemalt habe, das ist die Nulllinie. Also alles unterhalb der roten Linie sind negative Inflationsraten oder anders ausgedrückt Preisrückgänge, also Deflation. Und hier sehen wir, dass ab Mitte der 90er Jahre bis eigentlich 2007, 2008 über viele, viele Jahre wir Deflation hatten, wie sie von 2010 bis 2013 nochmal hatten und gut, ganz kurz bei Corona 2020 auch noch einmal. Aber es ging der Regierung und der japanischen Notenbank darum, dieses deflationäre Szenario zu überwinden. Und das war gar nicht so einfach, weil diese Deflationsspirale ging per Saldo über 2 Jahrzehnte. Was war die versuchte Medizin? Eine ultralockere Geldpolitik, also Nullzinsen und Anleihenkäufe der japanischen Notenbank. Also den Markt sozusagen mit Liquidität zu fluten, zu schütten, damit der Konsument wieder konsumiert und es zu einer normalen positiven Inflation, leichten Preissteigerung kommt, was viele, viele Jahre nicht geklappt hat. Das Ergebnis dieser ultralockeren Notenbankpolitik oder Geldpolitik ist, dass Japan heute die höchste Staatsverschuldung weltweit hat, in Relation zu seinem BIP mit über 250%. Die Zahl alleine mag einem nicht viel sagen, ich nenne Ihnen 3 Vergleichszahlen. USA, inzwischen auch bei 120% angekommen, aber jetzt kommt's, Griechenland, 160%, Deutschland, noch 63%. Wir werden auf etwa, wenn alle unsere Pakete umgesetzt werden sollten, in den nächsten Jahren wahrscheinlich zwischen 70% und 75% kommen. Aber diese Zahl 250% in Relation zum BIP ist ein riesiger Schuldenberg. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum scheint das auf dieser Welt nie jemanden zu interessieren? Warum habe ich davon nie etwas gehört? Es ist relativ einfach, diese Frage zu beantworten, weil die Schulden sozusagen einfach bei der japanischen Notenbank liegen. Also es wird dort Geld gedruckt und sie kauft einfach die Anleihen. Also sie hat sich sozusagen selbst verschuldet und es sind keine Schulden, die im Ausland liegen, bei ausländischen Gläubigern, die Druck ausüben könnten. Wie ein geschlossenes System, wie ein Perpetuum mobile. So, das Ergebnis aber inzwischen der Normalisierung sehen wir am rechten Rand der Grafik, wenn ich auf die noch einmal kurz eingehen kann. Wir sehen seit 2022 Inflationsraten oberhalb der Marke von 2% und aktuell wir sind bei 3,7%. Also das, was uns momentan in den USA und in Europa und in Deutschland mit den 3%, die wir haben, zu hoch ist, darüber freut sich Japan, dass sie endlich einmal aus dieser deflationären Spirale herausgekommen sind und sind jetzt im Bereich, ja, zwischen 3% und 4% Inflation. Und dort kann man sagen, bisher grundsätzlich endlich steigende Inflationsraten. Also auch hier, deflationäres Umfeld ist endlich überwunden, hat aber Jahrzehnte gedauert. Das war der dritte Punkt zu Japan. Der vierte Punkt ist auch ein extrem wichtiger. Die Währung. Vor allem für den ausländischen Anleger, der vielleicht im japanischen Markt, und darüber reden wir ja heute, investieren möchte. Denn ich verlasse meinen Euroraum, wir, oder der Dollaranleger verlässt seinen Dollarraum und investiert ja sozusagen in Assets, in Anlagen im japanischen Yen. Wir schauen doch einfach mal auf die Kursentwicklung Euro-Yen, also für uns aus unserer Euro-Sicht. Im Jahr, auch hier 20 Jahre zurück, ja, wir waren im Jahr 2005 bei einem Wert von etwa 140, waren dann 2007, 2008 bei etwa 160 und immer wenn es hochgeht, steigt der Euro und wenn es runtergeht, fällt der Euro, steigt der Yen. Also wir hatten sozusagen von 2008 von einem Wert von 160 bis 2012 bis zu einem Wert von 100 massive Wertverluste des Euros. Oder umgekehrt massive Wertsteigerungen im japanischen Yen. Spannend für uns als Euroanleger ist jetzt wieder die Phase seit 2020, der von mir eingemalte grüne Pfeil. Von einem Kursniveau Euro-Yen von etwa 120 hat der Euro auf ein aktuelles Niveau seit letztem Jahr rund bei auch über 160 aufgewertet oder der Yen abgewertet. Wobei man, auch wenn man die Währungsmärkte, die Devisenmärkte analysiert, wissen muss, es gibt 2, 3 wichtige Währungspaare. Euro-Yen ist kein wichtiges Währungspaar. Euro-Dollar ist ein wichtiges Währungspaar und danach kommt schon Yen-Dollar. Also immer in Relation zum Dollar und unser Euro-Yen-Kurs, den wir haben, leitet sich sozusagen indirekt daraus ab. Die Japaner versuchten seit Jahren, ihre Wirtschaft anzukurbeln. Und insofern war ihnen eine schwache Währung, ein abwertender Yen, nur recht. Es war sehr gewünscht. So, schwache Währung, um das Wirtschaftswachstum zu verstärken. Darauf ist unter anderem dieser Kursanstieg des Euros oder der Kursverlust des Yens der letzten Jahre von 120 auf 160 zurückzuführen. Also eine künstlich gehaltene oder politisch gewollte schwache Währung. Und mit dem Blick nach vorne, das ist ja das Spannende, mit diesem Kursniveau, was wir inzwischen erreicht haben, ist ja einfach die Frage, geht diese Bewegung der letzten Jahre so weiter? Endet sie? Oder kehrt sie sich vielleicht sogar um? Also dass aus dem ehemals so schwachen Yen, der seine deflationäre Phase überwinden musste und jetzt aber Inflationsraten von 3-4% hat und eine Notenbank, die dabei ist, zwar leicht, aber tendenziell Zinsen zu erhöhen, macht das den Yen attraktiver? Also bekommen wir vielleicht nach vorne hin eine Stärke des Yens? Und das ist in Anführungszeichen eine Gefahr für uns als Anleger, nur indirekt, aber wenn wir gleich auf die Kursreaktion der Aktienmärkte schauen. Und das Fazit unter dem Währungsaspekt ist, der Kursanstieg des Aktienmarktes in den letzten Jahren in Japan ist, und das werde ich Ihnen auf den nächsten Folien gleich darstellen, in Euro umgerechnet deutlich geringer aufgrund der Abwertungsverluste des Yens oder der Aufwertungsgewinne des Euros. So, und das schauen wir uns doch direkt an. Der Aktienmarkt aktuell, wir schauen auf den Nikkei, die letzten 5 Jahre. Und hier sehen wir auch, im Jahr 2020 notiert er bei 20.000 und hat dann im Jahr 2024, also im letzten Jahr, endlich die 40.000-Punkte-Marke erreicht, die er zum letzten Mal 1989 auf dem Höhepunkt der Bubble damals hatte. Bedeutet aber auch, wenn ich mir die Kursentwicklung seit Anfang 2024 anschaue, per Saldo läuft der Markt seit 1,25 Jahren nur noch seitwärts. Um vielleicht diesen starken Kursanstieg von 20 auf 40.000 in 4 Jahren mal zu verdauen, zu verarbeiten. Aber das bedeutet momentan, wir haben einen Seitwärtstrend, wir haben abnehmende Dynamik, wir sind schon unter die gelbe Linie, das ist die 200-Tage-Linie gefallen. Und wir hätten, wenn man sich das charttechnisch ein wenig anschaut, so im Bereich 33.000, 34.000 Punkten, eine größere, stärkere charttechnische Unterstützung und wir sind aktuell bei 37.000. Fazit für mich für die letzten 5 Jahre, wir verschnaufen diesen starken Anstieg, die Verdopplung, die wir seit 2020 gesehen haben. Und für die aktuelle Situation mit dem Blick nach vorne, da ist kein Aufwärtstrend und wir haben auch keine Kaufsignale. So viel zum Thema nachher. Wie möchte ich Japan umsetzen? Brauche ich Japan überhaupt? Ist der Markt interessant? Das sieht momentan, zumindest technisch betrachtet, weniger interessant aus. Was sehr spannend aussieht, ist, wenn ich mit diesem Kursanstieg der letzten 5 Jahre, der ja in Yen notiert ist, noch zusätzlich mit der Abwertung des Yens oder der Aufwertung des Euros mir anschaue. Also, wie viel auf gut Deutsch, wie viel Prozent dieser Kursverdopplung, die ich im Index gesehen habe, kommen denn bei mir als Euroanleger an oder sind angekommen? Also habe ich diesen Chart für Sie mit Euro umgerechnet, andere Skalierung, aber es geht um die Verhältnismäßigkeiten. In Yen war es gerade eine Verdopplung von 20 auf 40.000 in den letzten 5 Jahren. Wenn wir hier das in Euro umgerechnet anschauen, starten wir im Jahr 2020 bei einem Indexstand von 160 und wir bewegen uns momentan um die 230. Wie gesagt, im Yen gab es eine Verdopplung. Eine Verdopplung hier wäre von 160 auf 320. Haben wir die? Nein, 230. Also viele, viele Prozentpunkte sind sozusagen dann über den Währungsverlust weggefressen worden. Das meine ich damit, dass in den letzten Jahren aufgrund des immer schwächer werdenden Yens nur ein Teil der Kursgewinne des Marktes bei uns angekommen sind. Das Fazit für diese Phase lautet, in den vergangenen Jahren wäre eine Währungsabsicherung sozusagen die ETFs auf den MSCI Japan oder eben auf den Nikkei 225 in der Euro-Hedge-Tranche von deutlichem Vorteil gewesen, weil ich die ganzen Währungsverluste nicht hätte sozusagen akzeptieren müssen. Das betrifft jetzt aber die letzten Jahre. Jetzt sind wir ja eben, wie gerade gezeigt, bei einem Niveau angekommen mit einer Abwertung des Yens von 120 auf 160. Und die Frage ist, geht es denn da überhaupt weiter? Und was bedeutet dann auch das Szenario der Währung? Und dazu hilft uns unter unserem Punkt 6 ein Blick in die Struktur des japanischen Aktienmarktes. Was ist das überhaupt für ein Markt? Und wir schauen uns die Strukturen auf den nächsten Seiten der beiden Indizes an. Wir beginnen mit dem MSCI Japan und schauen uns im Vergleich den Nikkei 225 an. Der MSCI Japan ist deutlich breiter, der hat etwa knapp 1000 Aktien und von der Sektorenstruktur, ja, 23% Industrie, 18% zyklische Konsumgüter, 16% Finanzwesen, 13% IT. Das sind mal so die großen Blöcke. Wie sieht der Nikkei 225 aus? Also ich habe gerade gesagt 13% IT. Im Nikkei 225 steht IT mit 24% Gewichtung, der zyklische Konsum auch mit 22%, Industrie 17%, Kommunikation 10%. Also die Struktur ist etwas unterschiedlich und wir werden das auch gleich sehen, wenn wir uns jeweils die Top 10 Positionen anschauen. Denn die Top 10 Positionen im MSCI Japan, der ein deutlich breiterer Index ist mit seinen etwa knapp 1000 Aktien, sehen, dass die Summe der Top 10 28% des gesamten Index ausmacht, was auch schon viel ist für die etwa 1000 Aktien. Und da gucken wir mal drauf, was haben wir denn? Wir haben Toyota, wir haben Sony, wir haben Mitsubishi, Hitachi, Sumitomo, Nintendo, Mitsu. Also wir sehen sehr, sehr viel Industrie, sehr, sehr viel exportorientierte Branchen. Und das ist ein wichtiger Punkt gleich, wenn wir mit dem Blick nach vorne des japanischen Aktienmarktes uns schauen. So, wie sehen dann die Top 10 im Nikkei aus? Die machen nicht 28% aus, sondern die machen etwa 40% aus. Da haben wir auch Fast Retailing, Tokyo Electron, wir haben Softbank, wir haben Recruit Holding, TDK, ja, sind ein paar andere, Chugai Fanuc, aber auch tendenziell, und wir sehen wir auch, die Top 10, der größte hat fast 11 und der 10. hat nur noch 1,9%. Also ausgewogener ist der Index, der Breite, der MSCI Japan, deutlich fokussierter und eben, wie gesagt, nur 225 Werte ist der Nikkei. Ich habe ihn aber dabei, weil ganz viele immer auf den Nikkei schauen und es eben sowohl ETFs auf den MSCI Japan als auch auf den Nikkei gibt. So, die Struktur ist in der Summe schon durch ein Übergewicht von eher exportorientierten Titeln geprägt. Und das wird jetzt wichtig sein, wenn wir jetzt nach vorne schauen, von der heutigen Situation aus. So, und von der heutigen Situation sage ich, der Blick in die Zukunft sieht anders aus. Warum sage ich das? Schauen wir zunächst einmal auf die letzten 12 Monate Kursverlauf in die Grafik hinein. Das ist genau dieses, was ich vorhin erwähnte, seit Anfang 2024 nur noch seitwärts. Bei 40.000 auf gut Deutsch ist momentan der Deckel drauf. Wir notieren unterhalb aller Durchschnittslinien, also unterhalb der pinken Linie ist die 38-Tage-Linie, gelb und grün die 100-Tage-Linie, die momentan bei knapp 39.000 Punkten sind. So sieht schon mal definitiv kein Aufwärtstrend aus. Also charttechnisch, markttechnisch ist dieser Markt momentan uninteressant von der Betrachtung. Wie sieht die Bewertung aus? Kursgewinnverhältnis für dieses Jahr etwa 19, nächstes Jahr etwa 18. Dividendenrendite ca. 2%. Es ist strukturell ein exportabhängiger Markt. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema der weiteren Währungsentwicklung. Und das wird wichtig, weil wenn wir in die Grafik noch einmal hineinschauen, wir haben diesen massiven Ausreißer nach unten. Und zwar war das der 5. August letzten Jahres. Das war das Platzen des sogenannten Yen-Carry-Trades. Der Crash, der 2 Tage oder 3 Tage gedauert hat. Und wir dürfen nicht vergessen, der Nikkei, der noch im Juli bei 42.000 Punkten notierte, der rutschte innerhalb weniger Tage auf Kurse von unter 32.000 Punkten in der Spitze ab. Das war schon wirklich krass, massiv. Und wo kam das her? Es kam über eine Währungsbewegung, nämlich über eine Aufwertung des Yens. Und jetzt kommen wir genau zu diesem Thema. Wir haben in den letzten Jahren einen immer schwächer werdenden Yen gehabt, der sozusagen die Exportindustrie in Japan beflügeln sollte und es dafür auch geschafft hat, dass der Nikkei sich von 20 auf 40.000 Punkten in 4 Jahren verdoppelt hat. Unter Inkaufnahme eines gewissen Währungsverlustes. Oder wenn man das vermeiden wollte, Euro-hedged investiert, nicht mit offenem Yen-Risiko. Und jetzt ist die Frage mit dem Blick nach vorne. Kann der Yen von dem heutigen Niveau, das er erreicht hat, also die heutige Schwäche, kann er noch schwächer werden? Und ich glaube ehrlich gesagt, nein. Und damit, mit dem Blick in die Zukunft, lautet meine Botschaft, die Zukunft sieht anders aus. Denn wenn ich in den letzten 4-5 Jahren von steigenden Aktienkursen in Japan profitieren konnte, weil die Währung schwächer geworden ist und sie wird jetzt nicht mehr schwächer, dann fällt mir sozusagen diese Antriebskomponente für den japanischen Aktienmarkt weg. Und jetzt gibt es zwei weitere Szenarien. Die Währung bleibt einfach relativ stabil da, wo sie ist, so einfach relativ schwach auf diesem Plateau bei etwa 160 Euro Yen. Dann ist das relativ ruhig. Wenn es aber zu einer Aufwertung des Yens kommen sollte, aufgrund von Zinssteigerungen, der höheren Inflation und auch steigender Wachstumsraten, dann ist eine Aufwertung des Yen mal definitiv nicht gut für die exportorientierten Firmen. Und die exportorientierten Firmen machen den Großteil des japanischen Aktienmarktes aus. Also wenn Sie einen ETF, den Index, den Markt Japan kaufen, kaufen Sie zu großen Teilen Exportwirtschaft. Und insofern ist das dann für mich die gefährliche oder weniger zufriedenstellende neue Welt, weil falls der Yen Währungsgewinne erzielen sollte, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der japanische Markt leiden wird und eventuell sogar im Kurs verlieren wird. Da helfen Ihnen zwar dann Währungsgewinne in Ihrem Portfolio in der Umrechnung, aber Sie verdienen an dem Markt nichts mehr. Und ich glaube, das sieht man hier im Nikkei eben schon, dass scheinbar weitere Abwertungen des Yens wohl eher schwer zu realisieren sind und schon tut sich dieser Markt schwerer. Das ist eine ganz schwierige, komplexe Betrachtung. Und bedeutet, mit dem Blick nach vorne, wenn der Yen fester werden sollte, ist das ja gut für mich, weil dann meine fremde Währung mehr wert wird, das ist gut. Aber wenn gleichzeitig der Aktienmarkt deswegen fällt, dann bleibt mir nicht so viel. Vor allem, wenn eben dieser Aktienmarkt fällt, weil er sehr stark von exportorientierten Titeln geprägt ist. Und die Frage ist dann, wenn ich in Japan investieren möchte, wie kann ich das dann eventuell umgehen oder diese Situation für mich verbessern? Und da habe ich einfach ein Beispiel einmal mitgebracht unter Punkt 8. Denn dann müsste ich versuchen, dieses strukturelle Übergewicht von Exporttiteln in diesen japanischen Indizes durch das Beifügen von eher binnenorientierten Aktien deutlich zu normalisieren, auszugleichen oder eben das Exportgewicht auf gut Deutsch runterzubekommen. Ein Beispiel mal mitgebracht. Die Japan Exchange, also die japanische Börse, ist eine Aktie, wie bei uns die deutsche Börse-Aktie. So, und hier auch der 5-Jahres-Chart auf Wochenebene. Und da muss ich mir sagen, ohne zu gucken, was es eigentlich ist, wenn ich mir nur diesen Chart betrachte, der gefällt mir richtig gut. Denn wir haben einen Kursanstieg bis letztes Jahr auf gut 2000 Yen gesehen. Wir korrigieren seitdem, wir sind etwa bei 1500 Yen. Und diese 1500 Yen im Kurs setzen sich momentan von oben auf die von mir eingemalte horizontale grüne Linie. Das ist ein Unterstützungsniveau, weil es gleichzeitig eben die Hochpunkte aus dem Jahr 2020 und auch aus 2021 ist. Dazu kommt, wir notieren oberhalb der 200-Wochen-Linie, also das sieht charttechnisch ganz okay aus und Japan Exchange hat ja damit zu tun, das Geschäftsmodell, sie verdient am Handel an der japanischen Börse, also sie muss nichts exportieren. Die Bewertung für diese Firma, Kurs-Gewinn-Verhältnis 27 und 26 für die nächsten beiden Jahre, 2,5% Dividendenrendite und solche Art von Titeln, ob das dann binnenorientierte Handelshäuser sind, ob das Konsumtitel sind, binnenorientiert oder eben die Börse, das wären Beispiele und ich habe heute, weil wir ja schon sehr ausführlich erstmal über die Gesamt-Japan-Story berichtet haben, nur ein Beispiel mitgebracht, wie ich eventuell das auf Indexebene in den ETFs sehr hohe strukturelle Exportübergewicht durch die Beimischung von eher binnenorientierten Titeln ausgleichen kann. Und der Chart an sich sagt, der Kursrückgang an sich für diese Aktie bietet mal eher grundsätzlich eine Einstiegsgelegenheit. Der schaut gut aus. So, wir haben 29 Minuten Japan zusammengefasst. Unserer Meinung nach ist der Aktienmarkt Japan wieder ein normaler Markt geworden. Das Gewicht im MSCI World liegt bei rund 5%. Damit ist er auf Einzelländerebene der zweitwichtigste Markt, gut nach USA mit über 70%. Er ist strukturell ein exportabhängiger Markt. Die großen internationalen Firmen ist ähnlich wie Deutschland eher exportabhängig. So, und jetzt kommt es, die Kursentwicklung seit Anfang 2024 Die ist eher unbefriedigend, die ist nämlich nur seitwärts ohne Dynamik und die 200-Tage-Linie unterschritten. Und auch hier zeigt sich wieder einmal, vor einem Jahr, nach dieser Verdopplung von 20 auf 40.000 Punkte im Nikkei und dieser vierjährigen Kursrallye, war Japan im Gespräch ohne Ende. Jeder meinte, man muss Japan haben und ich sage es Ihnen zum wiederholten Male, bitte. Wenn alle einer Meinung sind und alle schreien, das musst du jetzt haben, lassen Sie eher die Finger davon, weil das sind häufig nicht die besten Zeitpunkte, um zu investieren. Wir sehen auch hier wieder seit über einem Jahr Seitwärtsbewegungen, leicht abwärts sogar. Technisch nicht gut. Dazu kommt beim japanischen Markt die Währung beachten. Also bisher haben wir eine künstlich schwach gehaltene Währung. Zukünftig ist aber zumindest mal eine gleichbleibende Entwicklung oder eventuell auch eine Aufwertung möglich. Und eine mögliche Aufwertung des Yens verändert das komplette Investmentszenario zum japanischen Markt im Vergleich zu den letzten 5 Jahren. Daher gerade meine Folie, der Blick in die Zukunft, eine andere Welt. Bedeutet für mich unter Fazit 1, wie investieren? Passiv über Index-ETFs, dort habe ich das Übergewicht der Exportaktien. Ist für mich nur eine suboptimale Lösung. Und dann kommen wir zu Fazit 2. Also wenn ich sowieso überhaupt in einen Markt, der nur seitwärts läuft, investieren möchte, also technisch gibt es momentan überhaupt keinen Grund, in Japan zu investieren, wenn ich das mal so klar sagen darf. Fazit 2, in einem möglichen Portfolio den Anteil von eher binnenorientierten Aktien einfach erhöhen. Ein Beispiel hatte ich Ihnen mitgebracht, weil die Indizes unserer Meinung nach von ihrer Struktur suboptimal sind mit dem Blick nach vorne. Ja, das war es heute von mir, wie versprochen. Im Wochenschluss eine ausführliche und detaillierte Analyse zum japanischen Aktienmarkt. Nicht nur das Land der aufgehenden Sonne, vielleicht auch das Land des aufgehenden Aktienmarktes. Momentan eher nicht. Wir haben einen Blick in die Historie bis in die 80er Jahre zurückgemacht, um zu verstehen, in welcher Situation wir heute sind. Klares Fazit von mir. Momentan gibt es keinen dringenden Bedarf in Japan neu zu investieren, außer man möchte sein Depot einfach diversifizieren. Zumindest performancetechnisch bringt es momentan, wie es momentan ausschaut, keinen Zusatznutzen. Ja, bedanke mich wie immer. Ich hoffe, ich habe Ihre zahlreichen Wünsche, wenn auch nicht auf Einzeltitelebene. Aber ich habe gesagt, wir müssen heute erstmal ein großes Summary über den japanischen Markt an sich machen, zu erfüllen. Hoffe, die Fragen zum japanischen Markt sind alle klar beantwortet worden. Sie haben jetzt ein besseres Gefühl dafür, wo dieser Markt steht, wie Sie ihn einzuordnen haben. Das wäre mir sehr wichtig. Ich bedanke mich für Ihr zahlreiches Einschalten, für Ihre Geduld, bis heute diese Sonderfolge endlich von uns produziert wurde. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Wir schauen, was nächste Woche an den Märkten mit ganz normalen Weitblickfolgen wieder bringen wird. Es war mir eine Freude und wie immer, es war mir auch eine Ehre. Ihr Michael Winkler.